Hallo miteinander. Charles de Montesquieu ist nicht nur der Vater der Lehre von der Gewaltenteilung, er hat auch den Briefroman Persische Briefe geschrieben, der 1721 und in einer überarbeiteten Fassung posthum 1758 erschienen ist. Er besteht aus 161 Briefen, die zwischen vielen Briefschreibern und Empfängern ausgetauscht werden. Hauptbriefschreiber sind zwei gebildete und miteinander befreundete Perser, Usbek und Rika. Sie sind aus ihrer Heimat weggegangen, um, wie es heißt, unter Mühsalen nach der Weisheit zu suchen. Prosaischer gesagt, wollen sie die Welt kennenlernen. Sie kommen nach Paris und berichten über alles, was sie sehen und erleben, nach Hause. So eingekleidet in die Blicke der Fremden auf die französischen Zustände, schreibt Montesquieu ironisch und satirisch, gelegentlich humoristisch, aber immer auch reflektiert über Moden, Sitten und Gebräuche in den unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft, über Kleriker, Adelige, Gelehrte und Salondamen, über Politik und Religion, König und Papst. Ein Teil der Briefe wird zwischen Usbek und seinem Harem in Persien, einzelnen Frauen darin und den Eunuchen als Aufsehern gewechselt. Das ermöglicht Montesquieu, wie ein Kenner der damaligen Literatur geschrieben hat, drei der wesentlichen Neigungen seiner Zeit zu bedienen: Moral- und Sittenkritik, Exotismus und Erotismus. Im 10. Brief stellt Mirza in Isfahan seinem Freund Usbek folgende Frage. Hier bei uns wird viel diskutiert. Unsere Diskussionen drehen sich meist um das Thema der Moral. Gestern wurde die Frage aufgeworfen, ob die Menschen glücklich sind aufgrund des Vergnügens und der Befriedigung der Sinne oder aufgrund tugendhaften Verhaltens. Ich habe dich oft sagen hören, dass die Menschen zur Tugend geboren seien und dass die Gerechtigkeit eine Eigenschaft sei, die zu ihnen gehöre, wie das Dasein überhaupt. Bitte erkläre mir, was du damit sagen willst. In den folgenden vier Briefen beantwortet Usbek die Frage mit einer Fabel, weil er, wie er sagt, keine ganz abstrakten Überlegungen anstellen will. Bei manchen Wahrheiten reicht es nicht, sie gedanklich zu vermitteln. Man muss auch erreichen, dass sie empfunden werden. Zu diesen Wahrheiten gehören die der Moral. Die Fabel enthält dann Montesquieus Gedanken zur Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Ausgangspunkt der Fabel ist das sagenhafte Volk der Troglodyten. Das ist altgriechisch für Höhlenbewohner. Sie waren wild und bösartig und sie kannten keinerlei Grundsatz von Recht und Gerechtigkeit. Sie hatten einen König von fremder Herkunft, der ihr bösartiges Wesen bessern wollte und sie daher streng behandelte. Aber sie verschworen sich gegen ihn, töteten ihn und brachten die ganze königliche Familie um. Nach dieser Tat versammelten sie sich, um eine Regierung zu wählen. Und nach vielen Streitereien setzten sie Regierungsbeamte ein. Aber kaum hatten sie sie gewählt, da wurden sie ihnen unerträglich und sie brachten sie ebenfalls um. Von diesem neuen Joch befreit, folgte das Volk nur noch seiner eigenen wilden Natur. Sie kamen alle darin überein, dass sie niemandem mehr gehorchen würden und dass jeder allein auf seine Interessen bedacht sein würde, ohne auf die der anderen Rücksicht zu nehmen. Warum, so sagten sie sich, soll ich mich zu Tode schinden für Leute, die mich nichts angehen? Ich werde nur noch an mich denken. Ich werde ein glückliches Leben führen. Was geht es mich an, ob die anderen glücklich sind? Ich werde mir alles, was ich brauche, verschaffen Und wenn ich es habe, ist es mir egal, ob die anderen Troglodyten im Elend leben. Das wird mit mehreren kleinen Geschichten dann noch illustriert. Zum Beispiel mit den beiden folgenden. Es gab einen Mann, der ein ziemlich fruchtbares Feld besaß, das er mit großer Sorgfalt bebaute. Zwei seiner Nachbarn verbündeten sich, jagten ihn aus seinem Haus und nahmen sein Feld in Besitz. Sie verbanden sich miteinander zur Verteidigung gegen alle, die es ihnen wegnehmen wollten, und behaupteten sich dadurch tatsächlich einige Monate lang. Aber einer der beiden war es leid, zu teilen, was er allein haben konnte. Er tötete den anderen und wurde alleiniger Besitzer des Feldes. Seine Herrschaft dauerte nicht lange. Zwei andere Troglodyten griffen ihn an. Er war zu schwach allein, um sich zu verteidigen, und wurde umgebracht. Indessen suchte eine grausame Krankheit die Gegend heim. Ein geschickter Arzt kam aus dem Nachbarland und verabreichte so gute Arzneien, dass er alle heilte, die sich ihm anvertraut hatten. Als die Krankheit vorbei war, ging er zu allen, die er behandelt hatte, und verlangte sein Honorar. Aber er stieß nur auf Ablehnung. Er kehrte in seine Heimat zurück und kam dort erschöpft von den Strapazen der langen Reise an. Bald darauf erfuhr er, dass dieselbe Krankheit wieder ausgebrochen war und stärker als je das undankbare Land heimsuchte. Diesmal gingen sie zu ihm und warteten nicht, bis er zu ihnen käme. Verschwindet, ihr ungerechten Menschen, sagte er zu ihnen. In eurer Seele ist ein tödlicher wirkendes Gift als das, von dem ihr geheilt werden wollt. Ihr verdient keinen Platz auf der Erde, weil ihr keine Menschlichkeit besitzt und die Regeln von Recht und Billigkeit nicht kennt. Für mich hieß es, die Götter zu beleidigen, die euch bestrafen, wenn ich mich ihrem gerechten Zorn widersetzte. Die Folge des Egoismus und der Anarchie waren Hungersnöte, Mord und Totschlag sowie der fast vollständige Untergang des Volks der Troglodyten. Sie wurden, schreibt Montesquieu, Opfer ihrer eigenen Ungerechtigkeit. Ein Neuanfang gelang, weil zwei Männer mit ihren Familien überlebten. Sie besaßen Menschlichkeit, kannten Gerechtigkeit und liebten die Tugend. Sie waren in gleicher Weise miteinander verbunden durch die Aufrichtigkeit ihres Herzens, wie durch die Verdorbenheit der anderen. Sie sahen das allgemeine Elend und empfanden darüber nur Mitleid. Das war der Grund für einen neuen Bund. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt der Erziehung ihrer Kinder zur Tugend. Sie stellten ihnen immer wieder das Unglück ihrer Landsleute dar und hielten ihnen deren trauriges Schicksal vor Augen. Sie machten ihnen vor allem verständlich, dass das Interesse der Einzelnen mit dem Interesse der Gemeinschaft zusammenfällt, dass es den eigenen Untergang bedeutet, wenn man das außer Acht lässt. Dass nämlich die Tugend uns nicht schwerfallen darf, dass man sie nicht als mühevolle Anstrengung ansehen soll und dass Gerechtigkeit zu anderen eine Wohltat für uns selbst bedeutet. Auf dieser Grundlage entstand ein paradiesischer Zustand für ein glückliches Volk. Die Religion, nicht ein monotheistischer Glaube, sondern die Verehrung der Götter, führte darüber hinaus zu einer Veredelung der Sitten. Selbst eine Ahnung von Sozialismus oder Kommunismus war da, wie folgende Passage zeigt. In diesem glücklichen Land war die Habgier unbekannt. Wenn sie sich Geschenke machten, glaubte der Schenkende immer, im Vorteil zu sein. Das Volk der Troglodyten betrachtete sich als eine einzige Familie. Die Herden weideten fast immer zusammen. Sie aufzuteilen war die einzige Mühe, die man sich gewöhnlich ersparte. Glück und Wohlstand beruhten in diesem Gemeinwesen auf Menschlichkeit und Gerechtigkeit im Innern. Sie mussten aber auch nach außen gegenüber neidischen Nachbarvölkern verteidigt werden. Zwar zeigten die Troglodyten auch insoweit Mitmenschlichkeit, als ihre Gesandten den ärmeren Angreifern anboten, sie an ihrem Reichtum teilhaben zu lassen. Aber als diese zu einem friedlichen Ausgleich nicht bereit waren, blieb nur der entschlossene Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Dafür gibt es auch moderne Beispiele. Als das Volk der Troglodyten durch Glück und Wohlstand immer größer wurde, entstand das Bedürfnis nach zentraler Leitung der gemeinsamen Angelegenheiten und man beschloss, einen verehrungswürdigen Greis zum König zu wählen, der als der Gerechteste galt. Dieser aber lehnte unter Tränen mit folgender Begründung ab, König zu werden. Ich sehe wohl, ihr Troglodyten, worum es geht. Eure Tugend beginnt euch zur Last zu fallen. In der Lage, in der ihr seid, das heißt ohne Anführer, müsst ihr selbst tugendhaft sein, ob ihr wollt oder nicht. Andernfalls könntet ihr nicht bestehen und würdet in das Elend eurer Vorväter zurückfallen. Aber dieses Joch erscheint euch zu drückend. Ihr werdet lieber einem Fürsten unterworfen und würdet seinen Gesetzen gehorchen, die weniger streng sind als eure Sitten. Ihr wisst wohl, dass ihr dann euren Ehrgeiz befriedigen, Reichtümer erwerben und in gemeiner Wollust schwelgen könnt und keine Tugend braucht, sofern ihr euch nur davor hütet, große Verbrechen zu begehen. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wie soll es möglich sein, dass ich einem Troglodyten einen Befehl erteile? Wollt ihr, dass er etwas Tugendhaftes tut, weil ich es ihm befehle, obwohl er es genauso ohne mich allein aus natürlicher Neigung täte? O Troglodyten, ich bin am Ende meiner Tage, mein Blut ist in meinen Adern erstarrt. Bald werde ich eure heiligen Ahnen wiedersehen. Warum wollt ihr, dass ich ihnen Kummer bereite und ihnen berichten muss, dass ich euch unter einem anderen Joch als den der Tugend verlassen habe? In eindringlicher Weise wird in dem Briefroman beschrieben, dass die Tugenden der Mitmenschlichkeit und der Gerechtigkeit Grundvoraussetzungen für das Gedeihen von Gemeinschaften sind. Gerechtigkeit wird hierbei noch nicht als Qualität des Gemeinwesens als solchen, beziehungsweise des Staates, im Verhältnis zu seinen Bürgern verstanden, sondern als in einer gemeinsamen Moral verankerte Verhaltensweisen des Einzelnen im Verhältnis zu seinen Mitmenschen. Auch im Naturrecht jener Zeit, wo das Recht und Gerechtigkeit aufs engste zusammenhingen, waren die Prinzipien richtigen Handelns für das gesellschaftliche Miteinander verankert. Insbesondere niemandem zu schaden, ehrsam zu leben und jedem das Seine zuteil werden zu lassen. Darin berührte sich das Naturrecht mit den 10 Geboten der Bibel. In einem späteren Brief verweist Montesquieu alias Usbek zudem auf die antiken Wurzeln dieser tugendhaften Verhaltensweisen. Dort, schreibt er, in Rom, in Athen, in Sparta, fand sich ein Mann, der eine große Tat vollbracht hatte, durch diese selbst hinreichend belohnt. Er konnte keinen der Landsleute sehen, ohne sich darüber zu freuen, sein Wohltäter zu sein. Er zählte seine guten Taten nach der Zahl seiner Mitbürger. Jeder Mensch kann einem anderen etwas Gutes tun, aber man kommt den Göttern gleich, wenn man zum Glück einer ganzen Gesellschaft beitragen kann. Wenn alle Glieder der Gesellschaft nach diesen Maximen handeln, erkennen Sie also, dass Gerechtigkeit zu anderen eine Wohltat für uns selbst bedeutet und dass Ihr Interesse mit dem der Gemeinschaft identisch ist. Dass dies nur eine wenn auch, wie ich finde, sehr schöne soziale Utopie ist, wird im Roman dann allerdings auch gezeigt. In größeren Gemeinschaften entsteht nämlich das Bedürfnis nach zentraler Leitung und allgemeingültigen Gesetzen. Deren Notwendigkeit ergibt sich zudem daraus, dass die Gerechtigkeit Mühe hat, sich im Aufruhr der Leidenschaften immer Gehör zu verschaffen. Denn das Handeln der Menschen ist eben doch durch Eigeninteresse gesteuert, wie Usbek auch darlegt. Die Menschen können Ungerechtigkeiten begehen, weil sie ein Interesse daran haben und lieber für ihr eigenes Wohl sorgen als für das der anderen. Sie handeln immer nur mit Blick auf sich selbst, denn niemand ist grundlos schlecht. Es muss ein bestimmter Grund dafür da sein. Und dieser ist immer im eigenen Interesse zu suchen. Das Gemeinwesen funktioniert also nicht allein durch die Tugend der Einzelnen, sondern braucht das allen auferlegte Joch der Herrschaft des Fürsten, seiner Gesetze und Befehle. Diese Entwicklung wird von dem Greis, der zum König gewählt worden ist, zwar wortreich beklagt, aber mit dieser Klage endet auch die Fabel, ohne dass hier eine Lösung des Problems angeboten wird. Insofern stellen die persischen Briefe nur eine philosophische und staatstheoretische Zwischenbilanz von Montesquieu dar. Teilweise hat man darin, dass der Greis die Königskrone abgelehnt und die Tugend der Troglodyten beschworen hat, ein Bekenntnis Montesquieus zur Republik. In der Tat wird seit alters her in der Tugend ein wesentliches Kennzeichen der Republik gesehen. Aber die Fabel über die Troglodyten ist schon deshalb kein eindeutiges Bekenntnis zur Republik, weil diese Staatsform ja schon bei ihrer ersten Einführung durch die noch wilden Vorfahren gescheitert ist. Und weil sie auch ihren zivilisierteren Nachfahren unter den Bedingungen einer viel größeren Bevölkerung in einem entsprechend größeren Gebiet als nicht praktikabel erschien. Wie die unumgängliche zentrale Leitung des Gemeinwesens durch Fürsten und Gesetze mit der Erhaltung der Freiheit der Einzelnen vereinbart werden kann, ist ein immer wieder aufgegriffenes, allerdings nur punktuell angerissenes und nicht systematisch ausgearbeitetes Thema der persischen Briefe. Auf der einen Seite wird nicht nur der Despotismus der orientalischen Herrscher verdammt, sondern auch der Absolutismus, wie er unter Ludwig dem 14. geherrscht hat, angegriffen. Und deshalb wurde das Buch zu seiner Zeit auch als Satire auf die Zustände in Frankreich verstanden. Auf der anderen Seite wird die Notwendigkeit von Gesetzen durchweg anerkannt. Usbek schreibt dazu: Ich habe mir oft Gedanken gemacht, welche Regierung am ehesten der Vernunft entspricht. Mir schien, dass diejenigen am vollkommensten ist, die ihr Ziel mit den geringsten Kosten erreicht. Die vollkommenste ist also diejenige, die die Menschen so führt, wie es am ehesten ihren Neigungen und Vorlieben entgegenkommt. Wenn sich das Volk einer milden Regierung ebenso unterordnet wie einer strengen, so ist erstere vorzuziehen, weil sie eher der Vernunft entspricht und weil Strenge ein fremdartiger Beweggrund ist. In dieser Passage sind Grundgedanken einer liberalen Staatstheorie angelangt. Entschuldigung, angelegt. Eben noch nicht angelangt. Wenn der Staat die Neigungen und Vorlieben der Menschen berücksichtigen soll, kann das als eine Vorstufe der Menschenrechte angesehen werden. Im Ansatz steckt darin auch die rechtsstaatliche Verteilungsregel, Das heißt, dass der Staat sich für Eingriffe gegenüber den Menschen rechtfertigen muss. Und die Zielerreichung der geringsten Kosten lässt schon an den Maßstab der Verhältnismäßigkeit denken. Als Bollwerk gegen Despotismus und gegen Absolutismus gelten Montesquieu die intermediären Gewalten, insbesondere die Parlamente. Die Parlement, wie es im Französischen heißt, abgeleitet von lateinisch parlare und mit einem E statt eines As in dem Mittelteil des Wortes, waren im frühen Mittelalter die Versammlungen des Königs mit seinen Ratgebern, also am besten zu übersetzen mit königliche Räte. Die Beratung betraf nicht nur politische und Verwaltungsangelegenheiten, sondern auch Rechtsfragen und Urteile in einzelnen Fällen. Daraus entwickelten sich im Mittelalter bis hin zur Französischen Revolution die Parlements als Gerichtshöfe. Das Pariser Parlament, so schreibt man heute, weil man das übersetzt, aber man versteht in der Parlament heute ja was ganz anderes, hatte zudem ein Recht des Einspruchs gegenüber Gesetzesvorschlägen des Königs, den dieser allerdings durch sein persönliches Einschreiten bzw. Erscheinen vor dem Parlament zurückweisen konnte. Ludwig XIV. Hat die Macht der Parlamente konsequent zurückgedrängt, sodass sie Anfang des 18. Jahrhunderts fast ganz auf ihre Rechtsprechungsfunktion beschränkt waren. Das beklagt Montesquieu wieder durch Usbek. Die Parlamente, also Parlement, gleichen jenen Ruinen, die man zwar mit den Füßen tritt, die aber immer noch die Vorstellung von einem Tempel hervorrufen, der berühmt war wegen der alten Religion der Völker. Sie kümmern sich eigentlich nur um die Rechtsprechung und ihre Autorität ist immer sehr schwach, wenn ihnen nicht unerwartete Umstände wieder Kraft und Leben verleihen. Diese großen Körperschaften haben das Schicksal der menschlichen Dinge erlitten. Sie unterlagen der Zeit, die alles zerstört, der Verlotterung der Sitten, die alles aufgeweicht, und der höchsten Autorität, nämlich dem absolutistischen König, die alles niedergeschlagen hat. Die Gesetze, die von dem König, als er von den Troglodyten gewählt war, als Unterdrückungsmittel des Fürsten abgelehnt worden sind, nehmen später im Hauptwerk Montesquieus einen zentralen Platz ein. Dieses Hauptwerk ist das Buch Vom Geist der Gesetze und stellt eine ausgearbeitete politische Soziologie und Staatslehre dar. Ausgangspunkt ist wiederum eine enge Verbindung von Gesetz und Gerechtigkeit, wie es in einem anderen Werk von Montesquieu heißt. Eine Sache ist nicht deswegen gerecht, weil sie Gesetz ist, sondern sie muss Gesetz sein, weil sie gerecht ist. Im Geist der Gesetze findet sich die Definition: Das Gesetz im Allgemeinen ist die menschliche Vernunft, sofern sie alle Völker der Erde beherrscht. Und die Gesetze des öffentlichen und bürgerlichen Rechts jeder Nation sollen nur die einzelnen Anwendungsfälle dieser menschlichen Vernunft sein. Die menschliche Vernunft war es auch, die den Gemeinschaftssinn hervorgebracht hat, durch den die Troglodyten ein glückliches Volk geworden sind. Dagegen sind im Absolutismus die Gesetze nicht mehr gerecht, weil sie nur den Interessen des Herrschers dienen, statt am Gemeinwohl orientiert zu sein, wie Usbek schreibt. Das öffentliche Recht ist in Europa besser bekannt als in Asien. Dennoch kann man sagen, dass durch die Leidenschaften der Fürsten, die Geduld der Völker und die Schmeichelei der Schriftsteller alle seine Grundsätze verdorben worden sind. So wie es heute ist, stellt dieses Recht eine Wissenschaft dar, die die Fürsten lehrt, bis zu welchem Punkt sie die Gerechtigkeit verletzen können, ohne ihren eigenen Interessen zu schaden. Was für ein Vorhaben ist es doch, dass man, um das Gewissen der Fürsten abzustumpfen, die Ungerechtigkeit in ein System bringen, Regeln dafür aufstellen, Grundsätze daraus ableiten und Folgerungen daran knüpfen möchte, die unbegrenzte Macht unserer entrückten Sultane, die nur sich selbst als Regel kennt, bringt nicht mehr Abscheulichkeiten hervor als diese unwürdige Kunst unserer gegenwärtigen Zeit in Frankreich, die die Gerechtigkeit, die ganz unbeugsam ist, dennoch beugen möchte. Im Geist der Gesetze gibt Montesquieu dann auch Antworten auf die Fragen, die am Ende der Fabel in den persischen Briefen offen geblieben waren. Erstens, größere Gemeinwesen funktionieren nur durch die Unterwerfung der Bürger unter die staatlichen Gesetze. Das heißt, die Gesetze des öffentlichen Rechts verlangen, dass jeder Mensch den Strafen Zivilgesetzen des Landes, wo er sich befindet, und der öffentlichen Gewalt des Herrschers unterworfen sei. Zweitens, die Freiheit der Bürger wird nur geschützt, wenn die Macht im Staat auf verschiedene Gewalten verteilt ist. Deshalb gilt Montesquieu als Vater der Aufteilung der Staatsgewalten zwischen der gesetzgebenden, gleich legislativen, vollziehenden, gleich exekutiven und richterlichen, gleich judikativen Gewalt. Das ist allerdings nicht im Sinn einer strikten Trennung, sondern im Sinn einer adäquaten Zuordnung der verschiedenen Gewalten zueinander zu verstehen. Ich zitiere nochmals, um eine gemäßigte Regierungsform herzustellen, muss man die Gewalten miteinander verbinden, sie ordnen, mäßigen, passend handeln lassen. Der einen sozusagen Ballast mitgeben, damit sie der anderen widersteht. Durch ein Oberhaus als gleichberechtigten Teil der Legislative sollten dann allerdings auch die Interessen des Adels gewahrt werden. Insoweit erwies sich Montesquieu durchaus auch als Konservativer. Weil es ihm in erster Linie um die Mäßigung der Staatsgewalt ging, ist er einer der Ahnherren zwar nicht der Demokratie, wohl aber des Rechtsstaats. Am Dienstag dieser Woche feiern wir den Tag der deutschen Einheit. Dabei wird natürlich auch die Nationalhymne gesungen. Sie hat in Deutschland eine besonders wechselvolle Geschichte, was natürlich mit den vielen politischen Umbrüchen der letzten 200 Jahre zusammenhängt. So verbinden sich mit dem Lied der Deutschen von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben aus dem Jahr 1841, dessen dritte Strophe uns als Nationalhymne dient, auch interessante Rechtsfragen, denen ich mich in der nächsten Folge widmen werde.